Gestern kam mir ein Werbespot in den Sinn. Vielleicht sollte ich die Branche wechseln und zum Baumarkt gehen. Haben Sie auch Probleme mit Unkraut? Ständig wächst Unkraut zwischen den Steinen und an den Wegrändern. Unkraut macht Ihnen Ihren Traum kaputt. Kein Problem. Egal ob Garten oder Terrasse, egal ob Löwenzahn oder Windengestrüpp, egal wo, egal was, wir haben Ihre Lösung. Dein Traum? Eine Lösung? Dein Unkrautvernichter. Angepriesen wird so manches im Baumarkt wie schweres militärisches Spezialgerät. Du kannst zum Helden werden im heimischen Garten. Du könntest die Chemiekeule kaufen. Du könntest einen Flammenwerfer erwerben. Oder du nimmst bloß die Hake und den Eimer oder so einen Fugenkratzer für die gute alte Handarbeit. Kannst du alles haben und daheim deinen Garten oder deinen Weg retten. Unkrautvernichter brauchen wir. Ganz logisch. Ich glaube, nur noch mehr als im Garten bräuchten wir den vielleicht im Garten Gottes, im Reich Gottes, in den Gemeinden, in meinem eigenen Leben. Da brauche ich auch Unkrautvernichter. Auch in der Geschichte Israels gibt und gab es reichlich Unkraut. Und eines dieser Unkräuter wollen wir mal näher angucken. Hat auch einen Namen, das hört sich schon nach Unkraut an. Wir werden jetzt mal erst das Unkraut anschauen, dann zwei, drei Arten von Unkrautvernichter und im letzten Punkt mit dem letzten Unkrautvernichter noch gucken, was das mit uns zu tun hat. Die ersten sind also etwas schneller. Das Unkraut heißt Amalek. Es ist keine Pflanze, sondern ein Volk, die Amalekiter. Amalek war ein Enkel Esaus. Er wird als einer der Stammesführer von Edom aufgeführt in der Schrift. Also wenn du von Jerusalem über den Jordan rübergehst, wo die Heiden wohnen, da wohnen die Moabiter, südlich davon dann die Edomiter. Da gehören die schon ein bisschen dazu, aber sie sind da irgendwie ihr eigenes Volk. Und die wohnen noch südlicher, da wo heute Saudi-Arabien ist, die arabische Halbinsel, zwischen Ägypten und dem verheißenen Land, da sind die Amalekiter. Da gibt es nur Wüste und Berge, so toll ist das Land da nicht. Die sind auf die Idee gekommen, man könnte doch einfach zum Räuber werden und alle überfallen, die so durchmarschieren. So sind sie auch zum Erzfeind Israels geworden. Sie sind 400 Jahre, bevor unsere Geschichte heute bei König Saul dann stattfindet, als das Volk Israel ausgezogen sind, gleich, die waren es noch gar nicht gewohnt, durch die Wüste zu marschieren, war Amalek schon da und hat sich gedacht, die schnappen wir uns. Das ist dann die Geschichte, wo Israel sagt, da müssen wir was tun, wir greifen an, wir schlagen zurück und Mose steht da und betet und sie müssen seine Arme stützen und der Kampf ist sehr ungewiss, wie er ausgeht. Und dieser ungewisse Kampf zieht sich mehrere hundert Jahre, auch wenn sie da die erste Schlacht gewinnen. Kein anderes Volk wird so schlimm angegangen wie die Amalekiter von Gott. Die sind so schlimm, die haben es sogar ins Mosegesetz geschafft. Das war mir neu. Könnt ihr aufschlagen, 5. Mose 25. 5. Mose 25, ab Vers 17. Ich denke, es ist auch eins der ersten Dinge, wo viele Nichtchristen sagen, das ist aber komisch, wie kann denn Gott solche Sachen anordnen? Fünfter Mose 25, Vers 17. Denk daran, was Amalek dir angetan hat, als er aus Ägypten zog, wie er dich überfiel und hinter dir her, ohne Gottesfurcht, alle Schwachen erschlug, als du erschöpft und müde warst. Wenn Jahweh, dein Gott, dir in dem Land, das er dir geben will, Ruhe verschafft hat vor all deinen Feinden ringsum, dann sollst du jede Spur von Amalek auslöschen. Vergiss es ja nicht. Das steht so im Gesetz. Zwischen Abgabe der Erstlingsfrüchte und rechtes Maß und Gewicht verwenden, steht dieser Satz, bring die ja alle um, wenn du im verheißenen Land bist. Vergiss das ja nicht. Die waren ohne Gottesfurcht. Die Juden gerade aus Ägypten raus, die waren es noch nicht gewohnt, hatten vielleicht auch noch keine Zugordnung und alle, die zurückgefallen sind und alt und schwächer waren, sind zurückgefallen. Und da war das leichte Beute für die und die haben die alle niedergemacht und ausgeplündert. So hat es angefangen mit der Erzfeindschaft. Okay, Unkrautvernichter Nummer 1, die Chemiekeule. Die Chemiekeule ist stark und unbarmherzig. Sie vernichtet alles, was weg soll, manchmal auch etwas mehr. Das ist die Chemiekeule. In unserem Fall ist das ein großer König mit seinen großen, dicken Armen. Wenn etwas gegen dieses räuberische Volk helfen soll, gegen diese Amalekiter, dann muss es dieser große König sein. So war es der Wunsch des Volkes Israel in Kapitel 8, hatten wir schon, wo sie gesagt haben, wir wollen einen König, er wird vor uns herziehen und uns im Krieg anführen. Das haben sie sich gewünscht. Kapitel 9 lesen wir dann, wie Samuel Saul begegnet und wie er uns beschrieben wird. Er ist stattlich, er ist schön, schöner als alle anderen Männer. Er war groß, ich denke, er war braun gebrannt, muskulös von der Feldarbeit mit seinen Ochsen. Die Mädels, wenn über die Straße gegangen sind, haben getuschelt. Die Jungs, die ihn gesehen haben, waren vielleicht eingeschüchtert und haben gedacht, so will ich auch mal groß sein. Aber der Saul war sogar religiös. Als er Samuel begegnet, sucht er den Seher des Ortes und fragt Samuel, wo ist denn hier der Seher? Und Samuel sagt, ich bin der Seher, ist genau richtig. Lädt ihn zum Essen ein und dann sagt er ihm was. Weißt du, auf wem die Hoffnung Israels ruht? Auf dir und deiner Familie. Kapitel 9, Vers 20 steht das. Auf dir ruht die Hoffnung Israels und auf deiner Familie. Also ein Hoffnungsträger, dieser König. Der muss was unternehmen gegen die Feinde. Ich meine, wir wissen, in Kapitel 13 hat er ja dann das beständige Königtum verspielt. Er war eigensinnig und hat Gottes Rat verworfen und den Rat Samuels und hat schon mal selber geopfert, was er nicht durfte. Gott sagt, ich hätte dir jetzt dein Königtum bestätigt auf ewig, aber jetzt hast du es genau an der Stelle, hast du versagt. Aber Gott ist nicht so, dass er ihn völlig in der Versenkung verschwinden lässt und nie mehr erwähnt in der Geschichte. Gott ist gnädig. Gott würde Saul jetzt noch eine Rolle zukommen lassen, auch wenn er nicht auf ewig das Haus Sauls herrschen würde. Gott hat ihm die Rolle des Unkrautvernichters noch gegeben und die ist ehrenvoll. Er wäre der gewesen, der den Erzfeind Israels ausgelöscht hat. Da hätte Saul einen ehrenvollen Platz in der Geschichte gehabt. In Kapitel 14 lesen wir dann auch schon, dass es bei Saul schon so war, dass er alle Völker rund um Israel, die sie ausgeplündert haben, dass er sie davon befreit hat. Genau was im Gesetz gesagt wird, wenn das passiert ist, dann musst du an die Amalekiter und sie auslöschen. Und genau so fängt hier jetzt unser Text an, in Kapitel 15, ab Vers 1. Samuel kam zu Saul und sagte, ich lese heute aus der NIU, weil man mit der gut Text vorlesen kann, falls ihr euch wundert. Samuel kam zu Saul und sagte, Jahweh hat mich beauftragt, dich zum König über sein Volk Israel zu salben. So höre nun auf die Worte Jahwehs. So spricht Jahweh, der Allmächtige, ich habe bedacht, was die Amalekiter Israel angetan haben, wie sie sich dem Volk in den Weg stellten, als es aus Ägypten heraufzog, wird noch nett ausgedrückt. Nun zieh gegen sie in den Kampf, schlage sie und vollstrecke den Bann an ihnen. Schone keinen, sondern töte Mann und Frau, Kind und Säugling, Rind und Schaf, Kamel und Esel. Ein harter Auftrag. Das muss schon ein starker, harter König sein, ein echter Krieger. Einer, der wirklich mutig vorangeht in den Krieg, um so einen Auftrag auszuführen. Vers 4, da bot Saul das Volk auf und musterte es in Telem. Es waren 200.000 Mann und 10.000 Männer aus Juda. Saul kam bis zur Stadt der Amalekiter und legte sich im Tal auf die Lauer. Den Kenitern, die haben damit gewohnt, ließ er sagen, zieht weg, trennt euch von den Amalekitern, dass wir euch nicht mit ihnen vernichten. Ihr seid uns damals freundlich begegnet, als wir aus Ägypten kamen. Da verließen die Keniter das Gebiet Amaleks. Er ist stark, er ist hart, er ist mutig, er ist gerissen, er legt einen Hinterhalt. Er hat politisches Feingefühl und warnt sogar noch eine andere Sippschaft, die dort wohnt, geht lieber weg, ihr wart immer freundlich zu uns. Also auch ein politisch wirklich guter Führer. Vers 7 dann, Saul schlug die Amalekiter von Havila bis nach Schur an der ägyptischen Grenze. Überlegt mal, von Israel bis nach Ägypten, die arabische Halbinsel entlang, die ganze Wüste, den Negev und alles, was dort ist, das ist eine weite Strecke. Das ist eine Riesenleistung, was die gemacht haben, aber auch mit diesem Riesenheer. Ein großer König und ein großer Sieg. Bis nach Ägypten runter haben sie geschlagen. Randinformation, alle haben sie nicht getötet, sonst hätten später nicht die Amalekiter Ziklag bei David niederbrennen können und alle Leute dort gefangen nehmen können. Also er hat doch ein paar übergelassen. Aber was ich ganz toll finde, und das gehört schon zu so einem Hammerkönig jetzt dazu, der die Feinde besiegt, er ist sogar der Erfüller einer Prophetie. Eine alte Prophetie vor einigen hundert Jahren zuvor, eigentlich 400 Jahre vorher waren es schon. Und die steht in 4. Mose 24. Und die ist schön. Das ist wirklich poetisch, wie Biliam das Volk verfluchen soll und dann bringt er eine Segnung, weil er nicht anders kann. Es spricht Biliam ben Beor, der Mann mit offenen Augen. Es spricht der, der Gottes Worte hört, der eine Schau des Allmächtigen hat, hingesunken mit entschleiertem Blick. Wie schön sind deine Zelte, Jakob, und deine Heime, Israel. Und dann schweift er aus, was alles so schön ist an Israel und wie sie gesegnet sind. Und dann sagt er, sein König wird mächtiger sein als Agag. Sein Königtum wird sich erheben. Gott hat es aus Ägypten geführt. Stark wie die Hörner des Wildstiers ist es. Seine Feinde, ganze Völker wird es fressen und ihre Gebeine zermalmen. Seine Pfeile reißen tödliche Wunden. Es kauert, liegt da wie ein Löwe und wie eine Löwin. Wer stört es auf? Ja, wer dich segnet, ist gesegnet, und wer dir flucht, ist verflucht. Der König wird mächtiger sein als Agag. Wer ist dieser Agag? Vers 8. Agag, den König der Amalekiter, fing er lebendig. Da haben wir ihn. Er hat die alte Prophezeiung erfüllt. Der schlafende Löwe. Ich kann mir Saul gut so vorstellen, den man besser nicht aufweckt. Wir kennen seinen Zorn später, wenn er den Speer nach David schmeißt. Eine wirklich schlafende Bestie, bereit, die Feinde zu zerstören. Und wenn wir diesen Vers 8 mal lesen, er fing Agag, den König der Amalekiter, lebendig. An seinem ganzen Volk vollstreckte er den Bann und ließ alles mit dem Schwert töten. Aber an Agag und an den besten Schafen und Rindern, auch an denen vom zweiten Wurf und den Lämmern und allem, was wertvoll war, wollten sie den Bann nicht vollstrecken. Sie vollstrecken den Bann nur an dem Zeug, das man verachtet und wegwirft. Das ist ein super König. Weißt du, der denkt auch wirtschaftlich und politisch klug. Ich meine, das war in der Geschichte immer so, oder? Du nimmst den König oder den Anführer der Gefangenen mit und dann machst du noch einen Triumphzug, da kannst du den auch mitführen. Das bringt dir noch ein paar Extrapunkte, wo du dich zeigen kannst. Und auch dieser ganze schöne Besitz. Ich meine, damals war die Wirtschaft nicht schöne große Fabriken, sondern schöne Tiere auf der Weide. Die hat man nicht umgebracht, die musste man auch mitnehmen, sonst hat man ja Minus gemacht mit dem Krieg. Toller König. Ich würde sagen, den behalten wir. Da hat er auf ganzer Linie Pluspunkte gesammelt. Der ist eine Wohltat für das Volk. Die vorher waren es so wenig Krieger, gell? Bei den anderen Schlachten hier. Über 200.000 Mann, die sind dem nachgegangen. Also wenn das ein Unkrautvernichter wäre, der hilft gegen Amalek, ich würde ihn kaufen und ich würde ihn wieder kaufen. Der hat alles platt gemacht. Ja, vielleicht bin ich zu unbedarft vor dem Regal, was ich so rausnehme. Vielleicht müsste ich mal noch Fragen stellen und hinten drauf gucken. Das zeigt jetzt die zweite Person in der Geschichte. Unkrautvernichter Nummer 2. Nach der Chemiekeule kommt jetzt der Flammenwerfer. Gestern saß ich so da und auf einmal höre ich es voll laut rauschen. Dachte ich, was ist jetzt los? Wahrscheinlich war der Johannes hinterm Haus und hat Holz abgeflammt oder war es der Papa? Du kannst mit einem kleinen Flammenwerfer nämlich so schön Holz abflammen, dann ist das so schön wasserresistent und hat eine schöne Farbe. Aber das ist nicht nur laut, sondern es hat auch tödliche Wirkung, vernichtet alles Leben. Und das funktioniert auch gut bei Unkraut. Du kannst gezielt töten, kurz da, die Pflanze da. Feuer ist da einfach toll. Mir gefällt's. Meine Eltern sagen aus der Erfahrung, es dauert sehr lange, wenn man das größere Flächen macht und alle Wurzeln erwischst du auch nicht, das kommt schnell wieder nach. Aber es hat erstmal seinen Effekt. Und den hat hier Samuel auch, einen Effekt. Einen guten Effekt. Vers 10 und bis 12. Da kam das Wort Jahwes zu Samuel. Es ist mir leid, Saul zum König gemacht zu haben, denn er hat sich von mir abgewandt und meine Befehle nicht befolgt. Samuel war tief betroffen und schrie die ganze Nacht zu Jahwe. Früh am Morgen machte er sich auf den Weg zu Saul. Man berichtete ihm, Saul ist nach Karmel gekommen und, stell dir vor, er hat sich dort ein Denkmal aufgerichtet. Dann ist er nach Gilgal weitergezogen. Ja, Samuel hat diesen Saul in das Königtum eingeführt. Er hat alle Schritte miterlebt. Er hat ihn schon auch gemocht, auch wenn er seine Fehler gehabt hat. Und jetzt hat es Samuel echt schwer getroffen. Die Nachricht kommt von Gott, nicht von irgendeinem Boten. Er hat zu ihm gesagt, du bist die Hoffnung Israels. Und jetzt ist sowas passiert. Der kann nicht mehr schlafen. Weiß nicht, wann du das letzte Mal zu Gott geschrien hast, aber bei Samuel war das so schlimm, dass er das getan hat. Die ganze Nacht hat er hier gebetet und geschrien. Das hat ihm sehr weh getan. Nach dieser schlaflosen Nacht macht Samuel sich jetzt auf den Weg Saul entgegen. Und dann berichten sie ihm schon, was da los ist. Es wird immer schlimmer. Er geht nach Gilgal. Das ist eigentlich der Ort, wo die 12 Gedenksteine liegen, wo Israel über den Jordan kam, aus diesen ganzen feindlichen Gebieten und gesagt hat, Gott hat uns hierher gebracht. An ihm liegt's. Denkmal ist das hebräische Wort anscheinend Hand, habe ich gelesen. Das ist etwas, was auf jemanden zeigt. Und diese 12 Steine, das ist ein Denkmal für Gott. Die zeigen auf ihn und seine starke Hand. Es heißt da in Josua, sie sind dort, damit alle Völker auf Erden die Hand des Herrn erkennen, wie mächtig sie ist und den Herrn, euren Gott, fürchten alle Zeit. Dafür sind diese 12 Steine. Und übrigens auch, als am Anfang nicht alle an Saul geglaubt haben als König, später haben sie das Königtum nochmal erneuert und es war in Gilgal. Dort sind alle vom Volk nochmal, auch die vorher skeptisch waren und gedacht haben, der ist vielleicht doch zu feige oder so, sind hingegangen und haben gesagt, du bist so ein mächtiger Krieger gewesen, wir folgen dir, du bist der König. Zu diesem Ort geht er wieder hin. Aber irgendwie möchte er vorher noch eine Hand, die auf ihn zeigt. Er möchte nicht dorthin gehen, wo die Hand auf Gott zeigt und seine Hand, die so stark ist. Er möchte schon, dass die Hand des Königs die starke Hand ist. Und so richtet er sich in Karmel ein Denkmal auf, damit die Geschichte auch etwas hat, was auf ihn zeigt. Das Denkmal steht heute nicht mehr. Diese Hand, die auf ihn zeigen sollte, ist lang ausgelöscht. Aber die Schrift, die auf Samuel und andere deutet, die wäre immer noch da. Er hätte seine Rolle bekommen als der Unkrautvernichter Israels, der die Amalekiter, den Erzfeind, besiegt hat. Da frage ich mich schon, warum er das in Karmel gemacht hat, ob das Absicht war. Warum hat er das nicht in Gilgal gemacht? Hatte er Scheu vor dem heiligen Ort? Oder hat er gewusst, eigentlich habe ich es falsch gemacht? Eigentlich war ich nicht gehorsam, so wie ich sein sollte. Und aus Scham hat er es lieber an einem anderen Ort gemacht, den er sich selbst ausgesucht hat. Ja, die Taten haben nicht gestimmt. Er hat es noch jetzt versucht, als er Samuel begegnet, durch Initiative und schöne Worte rauszureißen. Vers 13. Als Samuel zu Saul kam, empfing dieser ihn mit den Worten, Jahwe segne dich, ich habe den Befehl Jahwes ausgeführt. Aber was höre ich da? Was für Schafe blöken und welche Rinder höre ich brüllen? Entgegnete Samuel. Man hat sie von den Amalekitern mitkommen lassen, erwiderte Saul. Das Volk hat die besten Schafe und Rinder verschont, um sie Jahwe, deinem Gott, zu opfern. An allen anderen haben wir den Bann vollstreckt. Also es zeigt sich immer mehr an diesem König, was da nicht stimmt. Er weiß, dass es falsch ist und hat es trotzdem durchgehen lassen. Aber er hat keinerlei Selbstverantwortung und sagt, es war das Volk. Er redet das alles schön. Er redet von deinem Gott, nicht von seinem eigenen Gott. Und das erinnert mich ein bisschen an Römer 3, Vers 8. Vielleicht könnt ihr mir das helfen, das Rätsel zu lösen. Wenn ihr jetzt aufschlagt, dann dürft ihr nicht mitmachen. Aber es heißt ja da von einigen, die lasst uns Böses tun, auf das Gutes dabei herauskomme. Wie geht es weiter? Lasst uns Böses tun, auf das Gutes dabei herauskomme. Nein, deren Gericht ist gerecht. Genau, deren Gericht ist gerecht. Macht er. Ja, wir haben schon was mitgenommen, es war nicht richtig, aber wir wollen es ja jetzt opfern. Ich würde sagen, hör doch auf. Und genau das macht Samuel. Er hat ja in der Nacht schon erfahren, was geschehen ist. Vers 16, hör auf, sagte Samuel zu Saul. Ich will dir verkünden, was Jahwe mir in dieser Nacht mitgeteilt hat. Sprich, erwiderte Saul. Und Samuel sagte, als du noch gering von dir dachtest, wurdest du das Oberhaupt der Stämme Israels. Zum König hat Jahwe dich gesalbt, Dann schickte er dich los und sagte, geh und vollstrecke den Bann an diesen sündigen Amalekitern. Kämpfe mit ihnen, bis du sie vernichtet hast. Und jetzt kommt die Frage, die wir stellen hier. Warum hast du nicht auf Jahwe gehört? Warum bist du über die Beute hergefallen und hast getan, was Jahwe missfällt? Warum nur? Warum hast du das getan? Die Frage stellt hier Gott. Und er erwartet eigentlich keine Erklärung. Er hätte erwartet, dass er sich entschuldigt oder um Vergebung bittet, wäre der richtige Ausdruck, um Vergebung bittet. Aber Saul hat es nicht verstanden. Aber ich habe doch auf Jahwe gehört, sagt er. Ich bin den Weg gegangen, auf den er mich geschickt hat. Ich habe Agag, den König von Amalek, hergebracht und an allen Amalekitern den Bann vollstreckt. Aber das Volk hat die besten von den erbeuteten Schafen und Rindern am Leben gelassen, um sie Jahwe, deinem Gott, in Gilgal zu opfern. Und was sagt Samuel? Freut Jahwe sich mehr über Opfer, die man schlachtet und verbrennt, als daran, dass man ihm gehorcht? Merkt ihr, Gehorsam ist ihm wichtiger als Opfer. Auf ihn zu hören ist ihm mehr wert als das Fett vieler Schafböcke. Ungehorsam ist für ihn eine Sünde wie die Zauberei. Auflehnung gegen ihn so schlimm wie Götzendienst. Weil du das Wort Jahwes verworfen hast, verwirft er auch dich als König. Ich werde mich dem Urteil Gottes beugen und wir werden diesen Unkrautvernichter nicht mal mehr ins Regal stellen. Er hat alles verspielt. Er wird nicht mehr König sein und er wird auch nicht noch mal als einer eingesetzt werden, der die Feinde Gottes und seines Volkes vernichten wird. Das Gespräch würde jetzt hier noch weitergehen. Ich will das gar nicht alles lesen, weil es kommt nicht so viel Neues. Saul ändert sich nicht. Obwohl Samuel noch sagt, ich gehe nicht mit und dann könnte Saul nochmal seine Meinung ändern, tut das trotzdem nicht. Immer sind die anderen schuld, immer bleibt er stolz, immer redet er von deinem Gott und nicht von meinem Gott. Er ist einfach ein stolzer Mann, als du noch gering von dir dachtest. Das war Vergangenheit. Am Ende ist es sogar so, dass Saul sich vor Jahwe niederwirft. Aber er macht es nicht, damit er nochmal anbetet, sondern eigentlich macht das, damit das Volk und die Ältesten des Volkes ihn noch immer mit ihn als Herrscher sehen, ihn mit einem gewissen Ansehen entgegenbringen. Er hat seinen Eigensinn und seinen Eigenwillen nie aufgegeben. Und ein wichtiger Satz, der fällt, den lese ich noch vor, in Vers 29, das sagt jetzt, weil Saul hofft ja doch, dass Gott nochmal seine Meinung ändert. Händler sind die alle gut anscheinend dort. Aber Gott wird seine Meinung nicht ändern und Samuel sagt, er, der Ruhm seines Volkes Israel, lügt nicht und es tut ihm auch nicht leid. Er ist nicht wie ein Mensch, der seine Entscheidung bereut. Wird noch weiter diskutiert danach, aber Gott wird seine Meinung nicht mehr ändern. Was er einmal gefasst hat, bleibt. Gut, also Unkrautvernichter Nummer 1, die Chemiekeule, der große König ist durchgefallen. Wie sieht es mit Nummer 2 aus? Diesem feurigen Propheten. Er hat ein klares Wort. Er stand immer auf Gottes Seite hier. Passen seine Taten dazu? Vers 32. Dann sagte Samuel, bringt Agag, den König von Amalek, zu mir her. Agag ging gelassen, manche schreiben auch pfeifend, auf ihn zu und sagte, sei's drum, die Todesgefahr ist vorbei. Kann man verschieden übersetzen. Manche denken auch, er hat gewusst, dass es hier jetzt zum Tod kommt. Aber es würde zu diesem Volk passen, das Gott nicht geachtet hat und gerne über schwache und müde Leute hergefallen ist. Sei es drum, die Todesgefahr ist vorbei, höhnend bis zum letzten Augenblick. Aber Samuel sagte, so wie dein Schwert Frauen um die Kinder brachte, sei auch deine Mutter um ihr Kind gebracht. Fertig. Dann holt er das Schwert raus und erschlägt ihn. Und das heißt, vor Jahwe in Gilgal hieb Samuel Agag in Stücke. Das war ein Prophet. Alt wie er war Manns genug, den Befehl Gottes auszuführen. Was der König aus Prestigegründen nicht getan hat, hat er getan. Er hat sich die Hände schmutzig gemacht, um das Unkraut zu vernichten. War sicher auch keine schöne Aufgabe. Dieser Mann hat nicht geglaubt, dass die Hand des Herrn ihn hart treffen könnte. Aber er hat sehr wohl erlebt hier am Ende, dass es so ist. Durch die Hand Samuels. Heute ist nichts mehr über die Amalekiter bekannt. In der Bibel finden wir einige Erwähnungen, aber sonst kennen wir sie heute nicht. Die sind wirklich ausgelöscht worden. Es waren ein paar Verbände übrig, die wurden später noch ausgelöscht. 1. Chronik 4 und so lesen wir das noch. Sie wurden wie Unkraut von der Erde gefegt. Wenn Gott ein Gericht ausführt, dann macht er das gründlich. Ja, man könnte meinen, jetzt brauchen wir keinen Unkrautvernichter mehr, aber den ultimativen Unkrautvernichter haben wir bis zum Schluss aufgehoben. Das ist die gute alte Handarbeit. Unter dem sind mehrere Dinge zusammengefasst, weil einerseits ist Gott dieser Unkrautvernichter und andererseits sind es wir. Ich meine, es ist cool so mit dem Flammenwerfer, das macht einfach Spaß. Chemiekeule ist einfach, da spart man sich viel Arbeit. Aber stell dir vor, du gehst auf deine Knie, dann tust du den Weg entlang mit der Hake, mit Handschuhen, ohne Handschuhe. Alles ausreißen, jede Pflanze angucken, was ist das? Blüht das noch oder kommt es gleich weg? Ist es was Gutes oder nicht? Es ist schon anstrengend. Meistens kannst du das nicht im Stehen machen, weil deine Beete nicht auf Arbeitshöhe sind, sondern du krabbelst lang, bist auf Knien, irgendwann hast du Blasen. Es ist anstrengend. Und manchmal tut es auch einfach weh, diese Arbeit. Und so ist es hier am Ende mit Gott. Gott wird es am Ende schon auch wehtun, was da passiert, aber Gott ist der ultimative Unkrautvernichter am jüngsten Tag. Gutes Getreide wird er einfahren und das Unkraut wird verbrannt. Und dabei macht er sich über jede eine einzelne Pflanze Gedanken. So ist Gott. Der haut nicht einfach Chemiekeule drüber und alle miteinander. Er denkt über jeden nach. Und das macht er auch schon hier und auch jetzt bei uns. Und da kann man jetzt die letzten zwei Verse in diesem Kapitel lesen. Dann kehrte Samuel nach Rama zurück und auch Saul ging nach Hause in seine Stadt Gibea. Samuel sah Saul bis zu seinem Tod nicht mehr. Er trauerte um ihn, weil es Jahwe wehtat, dass er Saul zum König über Israel gemacht hatte. Und das ist für mich das ermutigende und berührende Ende dieser Geschichte. Jahwe tat es weh, steht da. Das ist ein trauriger Satz und es ist ein wunderschöner Satz, dass es Jahwe weh tut. Für mich ist das erst ein großer Gott jetzt. Gott hätte sich ein gutes Leben für Saul gewünscht, dass er in die Geschichte eingeht als der große König, der die Amalekiter besiegt hat. Schon vorher, der als der große Stammhalter in die Geschichte eingeht, der das Volk Israel regiert. Es schmerzt ihn sehr, Saul jetzt so zu sehen. Und so schmerzt es ihn aber uns, wenn er einen sieht, der seiner Berufung nicht voll auslebt. Vielleicht hast du dir gedacht, was haben die Amalekiter mit mir zu tun? Frisch befreit zieht das Volk Israel raus aus Ägypten, aus der Knechtschaft, hin zum verheißenen Land und dann greift etwas an. Und es bringt sie fast um und gerade wenn es schwach und müde erscheint, kommt dieser Feind. Ich denke, du hast diesen Feind auch. Es ist nämlich das Duell deines Lebens. Vielleicht darf ich jetzt dein Adjutant sein und du stellst es dir vor, aber es ist früh am Morgen, es ist noch nebelig. Und wir treffen uns vor der Stadt zum Duell. Der Adjutant ist der, der dir hilft. Ich werde dich nicht erschießen. Ich lade deine Waffe. Du hörst, wie es klickt, wie ich die Waffe prüfe. Wie ich dir erkläre, jetzt musst du 5 Schritte nach vorne gehen. Wenn der das Kommando gibt, schreit Feuer, dann musst du dich umdrehen und deinen Gegner anvisieren und schießen. Du spürst diesen Morast unter deinen Füßen. Es geht dir nochmal durch den Kopf. Wenn der andere zuerst trifft, dann bin ich tot. Ich muss schneller sein. Wie wird das sein? Wird es wehtun? Ich drücke dir die Waffe in die Hand. Sie ist kalt und schwer. Du wiegst sie in der Hand. Der Abzughahn ist gespannt. Du tust schon mal den Arm ausstrecken. Und dann schreit die Stimme irgendwo aus dem Nebel Feuer. Du wirbelst herum und versuchst zu sehen, wo dein Gegner ist. Sobald du ihn siehst, musst du schießen. Deine Hand zittert leicht, dein Atem schlägt eine Wolke vor dir und dann reißt der Nebel auf und du siehst das Gesicht und du traust dich oder traust dich nicht abzudrücken, aber du siehst in dein eigenes Gesicht. Der erste Feind, der dir als Christ begegnet, das bist du selbst. Du bist dir selbst der größte Feind als Christ. Der, der dich eher erschießt als ein anderer. Und den wir so gerne nicht erschießen wollen. Es kommt alles so aus unserem Herzen, oder? Was zählt Jesus auf? Die Sorgen der Zeit, die Lust nach den Dingen der Welt, der Betrug des Reichtums? Ich weiß nicht, was bei dir ist. Ich kann mir vorstellen, wenn ich so nach der Arbeit, erst fahre ich im Auto, ich bete und danke Gott, was alles war. Und dann vergeht die Stimmung und dann denke ich wieder nach, es war so anstrengend, was könnte ich heute Abend noch treiben? Und könnte ich mich irgendwie belohnen? Und könnte ich mal Zeit für mich nehmen? Und könnte ich mich nicht rausnehmen? Und ich weiß nicht, was bei dir kommt, wenn du müde bist, wenn du schwach bist. Es kann alles Mögliche sein. Und schon früh im Christenleben fängt es an, wie bei den Israeliten schon ganz am Anfang der Wanderung. Aber die Amalekiter haben sie ein paar hundert Jahre an der Backe. Und du wirst dich selbst auch immer an der Backe haben. Du wirst dich selbst einfach nicht los. Es gibt viele Dinge, die du umbringen kannst, die du umbringen musst. Sonst bringen sie vielleicht dich eines Tages um. Wir dürfen nicht wie Saul etwas übrig lassen. Ja, die Bücher und Filme sind eigentlich nichts, ich weiß, es ist eigentlich Schund. Aber die haben mal Geld gekostet, ich lasse sie mal noch da. Und irgendwann kommt der Tag, wo du denkst, naja, einmal geht schon. Schwupp, ist eine ganze Woche weg, wo du Schund gelesen hast. Weiß nicht, was es ist. Es kann was Materielles sein. Das Kleid weiß ich eigentlich genau, aber naja, ich lasse da. Das PC-Spiel oder eine schlechte Beziehung, wo du weißt, die wird mich zur Sünde verleiten. Die wird dich umbringen. Oder du tötest die Beziehung. Dein Handy, vielleicht raubt es dir deine Zeit für deine Mitmenschen. Du hast das mal erzählt. Ich schaffe jetzt mein Handy übrigens ab. Das war gut. Vielleicht ist es dein Fernseher, der dir dein Leben zerstört. Deine Berufung, die du eigentlich leben sollst. Du hast eine wunderschöne Berufung von Gott als Jünger Jesu. Es kann immateriell sein, dein Ansehen, was du keinem erzählst, was innerlich so deine Gedanken sind. Die Familienehre, was weiß ich, was einem wichtig ist, was einem wichtiger ist als das Reich Gottes. Aber ich sagte, du musst zuerst abdrücken, sonst werden diese Dinge dich töten. Beim vierfachen Acker ist es so, dass nur eins von vier Feldern Frucht bringt. Und ich hoffe, dass wir da dabei sind. Sonst waren uns nämlich die Ochsen unseres Lebens zu wertvoll, so wie hier. Aber was ist so ein Ochse gegen das, dass Gott einmal mit dem Finger auf uns zeigen würde und sagen, du hast deine Berufung gelebt. Was ist deine Berufung? Kind Gottes zu sein, ein Richter und Herrscher im zukünftigen Reich Gottes, ein Mitverwalter der perfekten Erde, die einmal kommen wird und sogar Mitarbeiter Gottes auf dieser Erde. Also lass uns so wie Samuel sein, der fest entschlossen das Schwert des Geistes genommen hat. Wir wissen, welches ist Gottes Wort. Und dann hat er all die Sachen in Stücke gehauen vor Gott, die raus müssen. Weil sonst hätte dieser König sie erschlagen eines Tages. Dann hätte das Unkraut den Garten überwuchert. Jetzt denkst du dir vielleicht, das tut aber weh. Ich möchte manche Sachen nicht loslassen. Ich möchte dir zwei Sachen dazu sagen. Wenn du heute ein Buch wegschmeißt, vielleicht kann Gott dir auf der neuen Erde eine Bibliothek anvertrauen, in der viel bessere Bücher sind. Daran sollten wir mal denken. Wenn man heute ein Hobby hinten anstellt, weil man Menschen dienen möchte woanders, vielleicht kriegst du in der neuen Welt so ein schönes neues Hobby mit so vielen netten Menschen, das wird viel besser. Und das Zweite ist, und das ist genau das, was hier steht, schau mal, wie weh das Gott tut. Weißt du, wir räumen als Gärtner und Unkrautvernichter unser eigenes Leben auf, aber Gott sieht als großer Gärtner, was wir alles verpassen, wenn wir die Distel nicht ausreißen. Das ist das, was Gott hier sieht und was ihm wehtut. Und diese Frage möchte ich mit euch hier, die möchte ich euch stellen, wie das denn ist. Schau du mal in Vers 11, oder? Da siehst du, dass Gott spricht, es reut mich, Saul zum König gemacht zu haben. Und in Vers 29 sagt aber Samuel über Gott, dass er Gott ist und ihn nichts gereuen kann, weil er ist nicht ein Mensch. Wie ist das denn eigentlich? Hast du dich das schon mal gefragt? Ich habe erst gedacht, Samuel war so zornig, dass er hier vielleicht das übertrieben hat und gelogen hätte, oder ich wusste es nicht. Und dann ist mir aufgefallen, das hat Gott schon mal im Mosegesetz genau den gleichen Satz schreiben lassen, dass ihn nichts gereuen kann, denn er ist nicht ein Mensch. Das Gereuen hat zwei Aspekte. Das eine ist, dass es mir leid tut, mir weh tut, und das andere ist, dass ich es gern rückgängig machen möchte. Ich bin mal aus dem Auto ausgestiegen, habe Hans Michel schwungvoll genommen, da war der Balken und zack war sein Kopf an dem Balken. Es hat mir selber weh getan und ich hätte es am liebsten rückgängig gemacht. Bei Gott ist es so, ihm tut es auch furchtbar leid, wenn die Menschen hinter dem zurückbleiben, was er sich gedacht hat. Aber Gott ist nicht so, dass er vorher einen Fehler gemacht hat. Gott hat alles richtig gemacht. Der Fehler liegt nur beim Menschen. Und deswegen fehlt dieser Aspekt bei Gott, dass er es gern rückgängig machen würde. Das fehlt bei Gott. Genau. Also wir haben nur ein Leben und wir entscheiden, was wir damit machen. So war es bei Saul, so ist es bei uns. Wenn wir uns damit wehtun, weil wir hinter dem zurückbleiben, anderen wehtun, dann tut es Gott auch weh. Und das ist für mich der große Gott hier am Ende der Geschichte, dass es Gott auch leid tut. Saul hat sich nicht als willig bewiesen, er war eigenwillig. Er diente sich selbst und nicht Gott. Er war ein Götzendiener damit, das steht hier. Und die werden das Reich Gottes nicht sehen. Saul wollte angesehen sein und das war das eigentliche Unkraut bei ihm, nicht die Amalekiter. Bei ihm war sein Ansehen das Unkraut. Es hat ihn alles gekostet. Ich kenne heute kein Kind mit dem Namen Saul. Samuel kenne ich schon. Also, lasst uns kein Samuel sein, sondern einen Saul, wenn es um unser... Sei kein Saul, sondern ein Samuel, wenn es um dein Leben geht. Schieb die Schuld nicht auf andere. Erklär nicht lang und breit, warum du es wie falsch gemacht hast, sondern pack dein Leben an und leb die Berufung, die Gott dir gegeben hat. Da, wo er dir die Chance gibt. Ich weiß nicht, es können kleine Aufgaben sein. Vielleicht sammelst du nur die Bücher hier ein später, damit die Karin sich nicht bücken muss in der Woche. Vielleicht fragst du mal, ob die Jungschar ein Essen braucht oder du füllst deinem das Klopapier auf, wenn es alle ist. Vielleicht sollst du mal deinem Nachbarn was helfen oder einfach mal nett reden. Vielleicht um deine Kinder kümmern und mehr Aufmerksamkeit schenken. Du kannst alles Mögliche machen, was Gott dir gibt. Das muss er dir sagen. Vielleicht werden die Aufgaben auch größer, auch dann darfst du sie gerne tun. Aber das ist dein Leben und es ist deine Chance, deine Berufung zu leben, die Gott dir gegeben hat. Und deswegen müssen wir alles Unkraut ausschalten, was uns daran hindert. Sonst ist unser Garten hinüber, dann ist dein Leben ruiniert. Und das ist schön. Am Ende jetzt hier, wenn wir darüber nachdenken, wenn wir über unser Leben nachdenken, jetzt steht hier kein fleischlicher Chemiekeulen-Supermann, der alles schafft. Es steht ja auch nicht ein feuriger Mann Gottes in deinem oder meinem Leben, hier am Ende der Geschichte dann, sondern was hier am Ende steht, ist Gott. Und das ist das Mutmachende. Es ist Gott. Vorher hat Samuel noch gemeint, du bist die Hoffnung Israels. Und vielleicht denkst du auch, du bist die nächste Hoffnung der Gemeinde oder deines Nachbarn oder sonst irgendwens, deiner Eltern. Aber Samuel hat hier was gelernt. Und das sagt er in Vers 29, er, der Ruhm seines Volkes, Israel, lügt nicht. Und es tut ihm auch nicht leid, er wird es nicht rückgängig machen. Der Ruhm seines Volkes, man kann auch sagen, die Beständigkeit seines Volkes, das Vertrauen seines Volkes. Am Ende ist es Gott, der die Beständigkeit reinbringt, das sind nicht wir. Wir sind vieles, aber oft nicht beständig. Aber Gott ist es und er ist immer da für dich. Er ist absolut gnädig und groß. Er vergibt dir jeden Fehltritt gern, wenn du als sein Kind ihm im großen Dienst und nicht dir selbst. Er vergibt dir sogar, wenn du in manchen Bereichen bisher nicht ihm dienen wolltest. Und du kannst dann denken, wenn du hier nicht mitdienst, wirst du auch in der neuen Welt in dieser Sache nicht weiter mitdienen können, weil du hier nichts gelernt hast. Aber es würde Gott unendlich wehtun, wenn es so wäre und wir unsere Berufung verpassen. Saul hat ja hier noch wie eine zweite Chance bekommen, das kriegen wir immer. Also, ran an das Unkraut, sei ein Samuel, kein Saul, und bring deinen Amalekiter um, bevor er dich umbringt. Abdrücken musst du selber. Amen.